SRF 3.
Die atemlose Interpretation von Trumps Gesundheitszustand und die bange Frage, was stimmt denn nun wirklich? Eins ist klar, der Präsident hat gelernt.
It's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID. I learned it by really going to school. This is the real school.
Er habe es verstanden.
And I understand it.
Er habe es verstanden und viel über COVID gelernt, sagt der Präsident heute. Der lange Kampf gegen die durch Blut übertragene Krankheit. Drei Forscher, die das Hepatitis-C-Virus entdeckt hatten, haben heute dafür den Nobelpreis bekommen. Wohl nicht ganz zufällig ging der Preis an Virenforscher. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Präsident Trumps Krankengeschichte interessiert weiter. Wir rekapitulieren. Am Freitag wurde er positiv auf das Coronavirus getestet. Er twitterte noch, es gehe ihm nicht schlecht. Kurz darauf wurde er in ein Militärspital eingeliefert. Er twitterte noch, es gehe ihm ziemlich gut. Dann twitterte er eine Zeit lang nicht mehr. Doch die Ärzte sagten, es gehe ihm recht gut. Nur leichtes Fieber. Diese Aussagen mussten die Ärzte am Sonntag dann etwas relativieren. Es sei ihm vielleicht doch nicht so gut gegangen. Jetzt heißt es, der Präsident werde wahrscheinlich noch heute ins Weiße Haus zurückkehren. Isabella Jacobi, das ist alles ein bisschen verwirrend. Gibt es eigentlich gesicherte Informationen über den Gesundheitszustand des Präsidenten?
Nun, wir wissen, dass Trump eine aggressive Behandlung erhält, die normalerweise nur bei schweren Covid-Fällen angewendet wird. Und das gibt Anlass zu Spekulationen. Es melden sich diverse Mediziner zu Wort und zweifelten an der optimistischen Botschaft des Ärzteteams. Und jetzt heute muss man sehen, die Ärzteschaft wird in wenigen Minuten oder in der nächsten Stunde vor die Medien treten und erzählen, wie es jetzt weitergeht. Erwartet wird, also sie meldeten an, dass es eine Entlassung eventuell, dass er zurückkehren wird ins Weiße Haus. Wir werden es sehen.
Gibt es denn Grund für diese Zweifel, die Sie angesprochen haben?
Nun ja, die Kommunikation zu Trumps Gesundheitszustand war bisher widersprüchlich. Der Leibarzt von Präsident Trump verhedderte sich punkto Zeitpunkt der Diagnose zuerst. Dann gab er erst am Sonntag zu, also gestern, dass Trumps Probleme mit der Sauerstoffversorgung hatte. Und erst nachdem Journalisten und Journalistinnen hartnäckig nachfragten.
Gestern Abend unserer Zeit hat der Präsident eine kleine überraschende Spritzfahrt unternommen in einem Auto, um vor den Spitalfans zuzuwinken. Wie wird das kommentiert heute?
Kommt darauf an, welchen Fernsehsender man schaut. Auf Fox News freut man sich, dass es dem Präsidenten so gut geht, dass er schon raus kann. Und auf CNN empört man sich, dass Trump die Isolationsregeln bricht und die Gesundheit seiner Geheimdienstleute gefährdet. Es sind alternative Interpretationen, politisch geprägt.
War da eigentlich vielleicht eine Strategie dahinter, die Krankheit zuerst runterzuspielen, dann etwas Alarm zu schlagen, um nur gleich darauf zu informieren, es gehe viel besser?
Ja, also es sieht eher danach aus, als dass man den wahren Gesundheitszustand zunächst unter den Teppich kehren wollte. Und ja, sehr verwirrend war, dass der Stabschef im Weißen Haus, Mark Meadows, das Gegenteil behauptete zu der Ärzteschaft, nämlich dass der Gesundheitszustand besorgniserregend sei. Jetzt kann man sich fragen, war das Absicht oder einfach ein Fehler? Wenn die Kommunikation widersprüchlich ist, dann blüht die Fantasie und Verschwörungstheorien sind sowieso hoch im Kurs. Ich würde da aber eher vorsichtig mal zuerst interpretieren.
Aber die Informationspolitik des Weißen Hauses, die scheint recht chaotisch zu sein.
Ja, und das ist ein Problem, denn es stiftet noch mehr Chaos, als sowieso schon herrscht. Die USA befinden sich in einer instabilen Lage. Es ist unklar, ob die Wahlen in einem knappen Monat friedlich abgehalten werden können. Der Präsident ist krank, wahrscheinlich eventuell schwer krank. Die Corona-Pandemie ist weiterhin, verbreitet sich weiterhin. Die Wirtschaft hat sich nur halb erholt. Und dass die Regierung in dieser Situation noch Verwirrung stiftet, ist einfach fahrlässig.
Haben sich die Meinungsforscher eigentlich schon geäußert, wie sich Trumps Corona-Infektion auswirkt?
Nun, Joe Biden konnte nach der ersten Präsidentschaftsdebatte seinen Vorsprung gegenüber Präsident ausbauen, sowohl national als auch in den umstrittenen Swing States. Und diesen Trend weisen auch die ersten Umfragen auf, die nach der Corona-Diagnose gemacht wurden. Das Bild ist noch nicht ganz klar, muss man sagen. Aber Präsident Trumps Chancen, wiedergewählt zu werden, scheinen derzeit zu sinken, wenn man den Umfragen glaubt.
Besten Dank für diese Informationen. Das war Isabel Jacobi aus Washington. Und nun zu Dominik Brandt aus der Nachrichtenredaktion. Die weltweite Zahl der Corona-Ansteckungen, die könnte deutlich höher sein als bisher bekannt.
10% der Menschen weltweit könnten sich bereits mit dem Coronavirus angesteckt haben. Das schätzt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Das würde bedeuten, dass rund 700 Millionen Infektionen bislang unerkannt geblieben waren. Die Zahl sei aber mit Vorsicht zu genießen, so der zuständige WHO-Experte. Und damit zu den Corona-Zahlen in der Schweiz. Dem Bundesamt für Gesundheit BAG sind von Freitag bis heute Morgen 1548 neue bestätigte Infektionen gemeldet worden. Der 7-Tage-Schnitt liegt laut SRF-Data bei 421 Fällen. Das sind 25% mehr als in der Vorwoche. An den Wochenenden gibt das BAG keine Infektionszahlen mehr bekannt. Deshalb umfassen die heute gemeldeten Fälle die zusammengezählten Zahlen dreier Tage.
Info 3 Abend.
Sie gilt als eine der großen Seuchen, die Leberkrankheit Hepatitis C. Weltweit sind laut der WHO gut 70 Millionen Menschen mit Hepatitis C infiziert, grob 1% der Menschen auf der Welt. Entdeckt haben die Krankheit zwei US-Amerikaner und ein Brite. Genauer gesagt haben die Forscher das Virus entdeckt, das Hepatitis C auslöst. Dafür sind sie heute mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet worden. Katrin Zöffel, die Entdeckung des Virus Ende der 80er Jahre, das war ein Segen für die Menschheit. Warum bekommen die Forscher den Nobelpreis denn eigentlich jetzt gerade dafür?
Naja, gute Frage. Es ist wahrscheinlich schon nicht ganz zufällig, dass das Nobelpreiskomitee gerade jetzt Virenforscher auszeichnet. Aber es gibt auch noch die ganz klassischen Kriterien für Nobelpreise und die sind hier halt alle jetzt erfüllt. Es muss erstens wirklich klar sein, dass die Entdeckungen zum Wohle der Menschheit beigetragen haben. Und das ist hier so. Ohne die Forschung der drei gäbe es heute nicht das wirksame Medikament, das die Krankheit tatsächlich heilen kann. Ohne die drei wüsste man noch nicht mal, wie die Krankheit eigentlich entsteht. Und ihre Forschung war bahnbrechend in dem Sinn, dass sie Sachen rausgefunden haben, die vor ihnen noch keiner rausbekommen hat. Und das mit Methoden, die sie teilweise extra dafür entwickelt haben, die es also vorher gar nicht gab. Und was das Nobelpreiskomitee schon außerdem gerne noch mal auch macht, ist eine politische Botschaft quasi mitzuschicken. Und die war in diesem Jahr, dass es auch wichtig sei, dass alle, die das Hepatitis-C-Medikament brauchen, es bitte auch bekommen sollen, weltweit. Tja, und solche Fragen von gerechtem Zugang, die sind ja in Corona-Zeiten wirklich aktuell.
Hepatitis C ist eine schwere Leberkrankheit. Sie ist heute behandelbar. Ist die Krankheit denn heute noch stark verbreitet?
Na, es sind auch heute noch gut 70 Millionen Menschen, die infiziert sind. Und es kommen 1,7 Millionen jedes Jahr neu dazu. Jedes Jahr gibt es 400.000 Tote wegen Hepatitis C. Also es ist keine seltene Krankheit. Und die Krux bei dieser Krankheit, die ist heute nicht mehr die Therapie an sich. Die Menschen, die behandelt werden, die kann man tatsächlich dauerhaft heilen. Aber die Schwierigkeit ist, dass Hepatitis C eine stille Krankheit ist, wie die Experten es nennen. Es dauert nämlich sehr lange, bis sie ausbricht. Die Infizierten merken sehr lange nichts davon. Das heißt, es ist auch wirklich schwer, diese Menschen zu finden, die infiziert sind, die andere auch infizieren könnten und die die Therapie bräuchten. Vielleicht nur mal eine Zahl. In der Schweiz weiß man von etwa 40.000 Menschen, die Hepatitis C haben. Aber es gibt Schätzungen, dass noch einmal 20.000 infiziert sind zusätzlich und es gar nicht wissen.
Wir sind jetzt gerade mal im Monat 10 der Corona-Pandemie und man weiß schon relativ viel über das Virus. Warum war das bei der Erforschung von Hepatitis C so viel schwerer?
Ja, da kommen zwei Dinge zusammen. Man kannte, als Corona in China in Wuhan aufkam, schon nahe verwandte Viren, die sich ähnlich verhalten, das SARS-Virus und MERS. Man wusste also schon ein Stück weit, wonach es sich zu suchen lohnen könnte. Als die Hepatitis C-Forscher vor 30, 40 Jahren dagegen ihre Suche nach dem unbekannten Erreger gestartet haben, da war das alles noch viel nebulöser. Und was wirklich auch eine große Rolle spielt, was dazu kommt, die Methoden, die sind einfach in den letzten paar Jahrzehnten um Welten besser geworden. Ehrlich, das hat mich auch wirklich erstaunt, wie viel langsamer und mühsamer die Arbeit der Virologen noch in den 1980ern war. Heute wird man ja schon ungeduldig, wenn es ein paar Monate dauert, bis irgendwas Neues rauskommt. Aber wenn man sich anguckt, wie lange das bei Hepatitis C gedauert hat, dann geht das heute wirklich, wirklich schnell.
Besten Dank für diese Informationen. Das war Katrin Zöffel aus der Wissenschaftsredaktion. Die Vergiftung des russischen Regierungskritikers Alexei Nawalny soll näher untersucht werden, Dominik.
Und zwar von der OPCW, der Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen. Ein internationales Expertenteam werde nach Moskau reisen und die Vergiftung von Nawalny untersuchen, teilt die Organisation mit. Sie antwortet damit auf eine Anfrage des Kremls. Dieser möchte, dass die OPCW den Fall untersucht. Der russische Kremlgegner Nawalny wurde mit dem Kampfstoff Novichok vergiftet. Das haben verschiedene internationale Labors bestätigt. Moskau hingegen bezweifelt, dass er überhaupt vergiftet wurde. Bei den Demonstrationen gegen den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko sind nach offiziellen Angaben am Wochenende mehr als 300 Personen festgenommen worden. Laut der Sprecherin des Innenministeriums hat die Polizei Tränengas und Wasserwerfer eingesetzt. Gestern hatten gemäß Beobachtern mehr als 100.000 Menschen in Belarus gegen die Regierung von Präsident Lukaschenko demonstriert, an der 8. aufeinanderfolgenden Sonntagsdemonstration. Und eine Meldung vom Fußball: Der FC Zürich trennt sich von Trainer Ludovic Magne. Dies teilt der Verein mit. Die Trennung folgt zwei Tage nach der 0-4-Niederlage bei Aufsteiger Lausanne. Es war das 12. Pflichtspiel in Folge, das die Zürcher nicht gewannen. Ein Nachfolger Magnes ist noch nicht benannt. Es ist die erste Trainerentlassung in der neuen Schweizer Fußballsaison.
Und dann haben wir noch den Blick auf Wetter und Börse, Dominik.
Die Börsendaten zuerst, die kommen von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 10.299 Punkten plus 0,5%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 1,3%. Der Euro wird zu 1.0787 gehandelt, der Dollar zu 91,53 Rappen. Und das Wetter in der Nacht: regnet es teilweise, morgen wird es veränderlich, windig und vor allem im Norden regnet es zeitweise bei rund 16 Grad.
Das war Info 3, heute im Studio Dominik Brandt, Annik Wangler und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.